MusicQ Masterclass.
Der Podcast mit Jana und Max.
Schon das zweite Mal, dass wir dieses tolle Intro hören vor dem Beginn unseres Podcasts. Und damit herzlich willkommen, ihr wunderschönen Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von
Musical Masterclass. Hallo zusammen.
Musical Masterclass mit Jana
und Max.
Wow.
Folge 8 heute.
Crazy.
Crazy. Läuft richtig gut, Max. Wir kriegen nach jeder Folge, kommen Leute auf mich zu und sagen, dass sie es gehört haben und so weiter. Das macht super Freude und ich bin immer mega hyped nach dem Aufnehmen und denke, oh, ich muss jetzt 100 Musicals sehen.
Ja, geil. Das ist ja auch ein bisschen das Ziel. Auch, also wenn die Zuschauer das dann auch denken, ich muss jetzt 100 Musicals sehen, dann haben wir unsere Message, die wundervolle Musical-Kultur zu verbreiten und in die Welt hinauszutragen, gut umgesetzt.
Auf jeden Fall. Es hat auch jemand aus meinem Freundeskreis, der unsere Jekyll-Aufführung gesehen hat, jetzt in den Podcast reingehört deswegen. Und die Person meinte dann, aber sie würde sich so gern was wünschen, was jetzt zurzeit in Hamburg läuft. Und da haben wir ja heute ein super Thema mitgebracht, denn wir sprechen heute über Und Julia als Musical, beziehungsweise And Juliet. Vorher auch noch ein paar andere Themen, aber heute geht es mal um ein Stück, das ihr auch noch sehen könnt.
Ja, wir reden ja über mehrere sogar, die wir auch alle jetzt hier oder hier im Umkreis gesehen haben
ja.
In letzter Zeit. Aber vorher hattest du, glaube ich, noch ein paar Feedbacks bekommen, richtig?
Ich habe ein Feedback bekommen, weil wir hatten ja schon immer die Diskussion, ist unsere Folge zu lang, ist sie zu kurz? Also ich glaube, so richtig das Bauchgefühl haben wir auch noch nicht entwickelt und es gibt wahrscheinlich kein falsch oder richtig. Aber Stefan hat zurückgemeldet, dass er die Folge in Episoden hört, so wie man das natürlich machen kann, aber auch in 1,5 bis zweifacher Geschwindigkeit. Wir sprechen wohl langsam genug, dass man sich auch diese Folgen schneller anhören kann, wenn es einen stresst, dass man die Folge nicht ganz schafft. Ich glaube, es etabliert sich auch immer mehr. Ich merke das auch in der täglichen Arbeit, dass ich so Videos und so immer auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gucke.
Echt? Oh, ich finde das ganz furchtbar.
Ja, also bei Podcast könnte ich es auch nicht, aber das war ein liebes Feedback, dass er sagt, ich finde das so cool, ich muss das hören, aber ich schaffe das nicht am Stück und ich höre das dann einfach schneller.
Ja gut, aber das ist ja was anderes. Das heißt ja, er macht das, weil er es sonst nicht schaffen würde und nicht weil wir zu langsam sprechen.
Nicht, weil wir zu langsam sprechen. Nein, das ist seine Vorliebe. Und das war nur noch mal, wem die Folge zu lang ist, das wäre eine Option.
Ah, okay. Ja, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr das wollt. Ich persönlich mag es bei Podcasts. Also gut, den hier jetzt, den höre ich natürlich selber nicht. Aber wenn ich andere Podcasts höre, ich finde es immer ganz schön, wenn die Leute, ich sag mal, entspannt reden.
Na voll. Das Gehetze oder auch wenn man nicht zu tief reingeht, finde ich das auch blöd. Also wenn man das Thema gerade so oberflächlich ankratzt und dann weitermacht. Wir nehmen uns ja wirklich die Zeit reinzugehen und so ist es auch gedacht. Und ich höre auch solche Folgen dann über Episoden. Also ich höre heute 20 Minuten und nächste Woche nochmal 20 Minuten. Es verändert sich ja nicht wie bei einem Nachrichtenpodcast oder so drastisch die Lage.
Das stimmt. Ne? Also ich sage mal, große Innovationen in der Szene passieren relativ selten. Das ist, glaube ich, mehr so ein schleichender Prozess.
Ja, und wenn diese Innovationen, die uns jetzt interessieren, natürlich so Cast-Announcements sind immer groß oder welche Produktion als nächstes an die großen Standorte kommt, das ist natürlich dann tagesaktuell super brisant. Aber wir können auch in 4 Wochen noch drüber sprechen, dass jetzt Abla und Philipp für Tarzan und Jane gecastet wurden. So, das ändert nichts daran, dass man das vielleicht diskutieren kann. Das wurde gerade gestern announced. Wer jetzt schlau ist, weiß, wann wir aufnehmen. Unsere Juli-Folge.
Das stimmt. Und wir haben ja letztes Mal einen kleinen Aufruf gestartet, dass wenn ihr in einem Amateurverein seid und gerade eine Produktion am Laufen habt, dann könnt ihr unseren Podcast gerne so ein bisschen als Werbeplattform dafür missbrauchen. Oder gebrauchen, in diesem Fall, weil das ist ja auch ein bisschen, was wir auch gerne machen und schön finden. Und da hattest du mir erzählt, da hat sich jemand gemeldet.
Freilichtbühne Bökendorf hat sich bei uns gemeldet und freut sich total, dass wir sie aufnehmen. Die spielen nämlich 9 to 5 vom 28. Juni bis zum 6. September, Freilicht. Es passen da fast 1000 Sitzplätze haben die, also fast 1000 Menschen
wow.
Passen da rein. Und die spielen aber alles Amateure außer Regie. Und es ist ein riesengroßes Musicalfest. Ist ein bisschen weit weg für uns aus Hamburg, aber Tickets gibt es online oder auch per Telefon. Das packe ich euch in die Shownotes. Wer also 9 to 5 sehen möchte in Bökendorf, einfach vorbeischauen. Kann
Wo
ich,
ist denn Bökendorf?
Ja, das müsstest du jetzt nochmal googeln. Das hatte ich
in
rausgesucht, aber jetzt nicht mehr auf der Tasche. Das
würde ja,
nicht hier voll auflaufen werden meiner professionellen Werbung.
Oh, verdammte Verzeihung, das war natürlich nicht meine Absicht. Ich google mal hier Bökendorf.
Die Freilichtbühne schon seit 75 Jahren und ist komplett ehrenamtlich organisiert, was wir natürlich auch mega unterstützen, wenn sich jemand in seiner Freizeit für Musical einsetzt.
Bökendorf, laut Wikipedia, ist ein Ortsteil der Stadt Brakel. Im Kreis, Entschuldigung, dass ich lache, es klingt alles so klischeehaft, ist ein Ortsteil der Stadt Brakel im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen und gehört zur Region.
Das klingt einfach deutsch.
Und gehört zur Region Ostwestfalen-Lippe.
Ja, doch, das ist es.
Ich muss ja nur lachen. Normalerweise hört man, was ist die nächstgrößere Stadt? Die nächstgrößere Stadt ist Brakel. Okay, was ist nächstgrößer? Höxter. Okay, was ist noch größer? Ostwestfalen-Lippe.
Ja. Wir meinen das nicht böse.
Nein, ich finde das. Ich find
Wir
das
sind
süß.
Nur einfach schlecht in deutscher Geografie.
Ja, ich kann mich ja entschuldigen. Ich habe ja tatsächlich keine deutsche Grundschule genossen. Ich bin ja in der österreichischen Grundschule. Das heißt, ich kenne alle österreichischen Bundesländer und deren Hauptstädte. Aber die Deutschen machen mir bis heute Schwierigkeiten.
Stimmt. Ich bin natürlich in Baden-Württemberg zur Grundschule gegangen. Auch deswegen ist mir NRW natürlich vollkommen fremd. Anyway.
Also wenn ich das richtig sehe, ist das im Norden von Nordrhein-Westfalen.
Voll gut.
Wenn ihr 9 also,
to 5 habe ich noch nie live gesehen. Also wenn es jetzt nicht so weit weg ist, habe ich
dieses, auf jeden Fall gekommen. War das nicht 9 to 5? War das nicht das mit diesen Sekretärinnen, mit dem fiesen Chef?
Ja.
War das das?
Ja, ganz genau. Also es ist Musik von Dolly Parton geschrieben. Und der Titelsong ist 9 to 5. Working 9 to 5, ne, kennt man. Und so ist die Musik auch vom Stil her. Und es geht genau um Büro, Arbeit und die Frauen, die da eben beschäftigt sind. Eine Sekretärin, eine, glaube ich, auch eher Karrierefrau und so weiter. Ich habe es aber nie gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sebita hat es auch schon mal aufgeführt. Ist ein typisches Stück, glaube ich, auch für Hobbyvereine, Amateurvereine. Es, ne, gibt eine Lizenz, es ist ein bekannter Name. Es sind viele Frauenrollen dabei. Es bietet sich auf jeden Fall an.
Ich
professionell
habe es tatsächlich
eher
gesehen.
Weniger.
Ich habe es gesehen. Ich habe gerade geguckt, wann ich es gesehen habe. 2019 im First Stage habe ich es gesehen.
Oh, cool. Das hätte ich auch gern gesehen.
Aber soweit.
Jetzt zum ersten Thema, Max.
Genau.
Ich mache noch kurz einen Einschnitt. Jetzt ist es 20 nach 8. Lass uns mal versuchen, dass wir um 9 mit Und Julia spätestens starten. Wir werden jetzt noch über kein Pardon aus dem First Stage sprechen. Wir haben auch noch mal Elisabeth gesehen.
Ach, ich habe so viel zu erzählen.
Und wollen noch mal eingreifen. Und ich bin hier wieder die Timekeeperin. Und die Tony Awards waren. Wir haben die letzte Folge über die Nominierung gesprochen und die davor über potenzielle Nominierung. Jetzt sind die Awards verliehen.
Ja, lass uns doch mit denen anfangen.
Okay, dann fangen wir mit den Tony Awards an. Die 78. Tony Awards wurden dieses Jahr verliehen. Das ist der wichtigste Musical-Theaterpreis. Wird in den USA für Broadway-Stücke und auch nur Broadway-Stücke verliehen, also nicht für Theater amerikaweit. Und findet immer so im Frühjahr oder frühen Sommer statt. Und ist die aufregendste Nacht in meiner Welt.
Ja, Tony Awards sind immer geil. Das Problem ist in Deutschland, du kannst sie in Deutschland nicht live gucken, weil das ist nur über einen exklusiven Sender sehbar. Und ich bin dieses Jahr tatsächlich auf einen illegalen Weg hereingefallen, der aber so wirkte, als wäre er legal. Ja, ich habe nämlich halt gegoogelt, wie ich da reinkomme, um VPN und so. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann habe ich aber jemanden gefunden, der es auf YouTube gestreamt hat.
Und es wird dann abgestellt.
Genau, man musste nur vorher, damit man darauf kommt, auf diesen Stream eine Gebühr zahlen.
Boah.
Habe ich natürlich gemacht, weil ich hatte ja richtig Bock, das zu sehen.
War das toll, ja?
Und die ersten 15 Minuten konnte ich dann auch tatsächlich gucken und dann wurde der Stream abgestellt. Super.
Cash-Cow.
Ja, also irgendwer hat da richtig Kohle gemacht. Aber ich konnte dementsprechend nur den Anfang
das
sehen.
Opening mit Cynthia Erivo war bestimmt toll.
Genau, das ist die in Wicked die Elphaba gespielt hat, wer mit dem Namen nichts anfangen kann.
Ja, also die Tonys haben, das ist wie die Oscar-Verleihung und auch vom Wert, den dieser Preis hat für die Branche, vergleichbar. Also es ist der wichtigste Preis, da wird Amerika war es im Fernsehen übertragen und hat kommerziell den größten Einfluss auf diese Saison. Also wer keinen Tony Award kriegt oder keine Nominierung, die schließen 2 Wochen später spätestens ihre Show oder haben bereits geschlossen. Das lässt sich 1:1 korrelieren, so ist das auch ein bisschen gedacht.
So krass?
Das kannst du ab. Ja, also
aber es gibt doch viel mehr Theater, als es Preiskategorien gibt.
Ja, also es die Tonys, also du kannst ja Regie gewinnen und dann hältst du ein bisschen länger durch und du kannst Choreografie gewinnen, aber bester Hauptdarsteller ging dann vielleicht an jemand anderen oder so. Es ist immer der Tag oder die Woche nach den Tonys kommen die ganzen Closing Announcements raus. Also Boop zum Beispiel schließt jetzt, Redwood schließt. Er hat noch keinen Preis bekommen. Also die Shows, die nicht abräumen, die werden hier, Smash wird sofort eingestellt. Du versuchst eigentlich als Musical am Broadway, wenn du neu bist, durchzuhalten bis zu den Tonys. Und dann entscheiden die, außer du bist jetzt Wicked oder so. Wicked hat auch nicht Bestes Musical gewonnen, ne? Diese großen kommerziellen Dinger, Great Gatsby hat nicht gewonnen. Die schaffen das trotzdem, weil der Name kommerziell genug ist. Back to the Future auch. Aber die gerade innovativen, kleineren, unbekannteren, mit weniger populärer Besetzung, die schließen sofort. Und genau, Smash und Boop sind die perfekten Beispiele dafür dieses Jahr.
Das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht, dass das so krass ist. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr das allererste Mal, also bisher jedes, ich gucke die Tonys seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, und jedes Mal kannte ich alle Stücke. Also zumindest, da sind ja auch Theaterstücke, die interessieren mich immer nicht. Aber die Musik, ich kannte immer alle. Und dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich bis auf die Revivals und bis auf Operation Mincemeat, über das wir ja schon ein paar Mal in unserem Podcast gesprochen, kannte ich nix. Ich kannte
wie kannst, nicht. Also wieso kanntest du sie sonst immer? Hast du dich einfach mehr damit auseinandergesetzt?
Weiß nicht, gute Frage, woher kannte ich die? Die wurden mir empfohlen oder ich habe irgendwie die Musik irgendwie vorher schon mal gehört oder so. Oder ich habe Werbung gesehen für die Stücke oder irgendwie also sowas.
Ich fand auf jeden Fall auch die Saison nicht so attraktiv wie die letzte vielleicht davor. War auch ein bisschen amerikanischer geprägt, würde ich sagen, irgendwie so von der Stückauswahl. Nichtsdestotrotz verfolge ich das total gerne, weil ich inzwischen auch ein bisschen mehr Regie, Komposition, die Nerdpreise auch ein bisschen, so Lichtdesign bin ich jetzt immer noch nicht drin, aber man verfolgt dann doch, wer dann mehrfach nominiert ist, gerade in diesen Kategorien, ne? Auch Kostüm sind es oft die gleichen Personen. Da hast du dann auch Menschen, die in einer Saison 3 Kostümdesign, also für 3 Stücke das gemacht haben, die dann einfach mega etabliert sind in der Branche. Die Tonys sind auch deshalb so super beliebt, weil sie gerade bevor es das Internet gab und kleine Handys in unseren Hosentaschen der einzige Zugriff war, diese Broadway-Stücke auch mal zu sehen, wenn man nicht in New York ist oder wenn man nicht das Geld hat, dort sich eine Show zu leisten. Denn schon seit den 60ern ist es so, dass die Shows eine Nummer performen dürfen, die potenziell nominiert sein könnten. Das ist inzwischen auch sehr kommerziell und man muss für diesen Slot bezahlen. Das heißt, wenn du eine große Produktionsfirma hinter dir hast, wie zum Beispiel Hamilton, die sich dieses Jahr einen Slot gekauft haben, weil sie 10 Jahre alt geworden ist, Hamilton am Broadway, dann hast du da einen Auftritt und wenn du kein Geld dahinter hast, wie Boop oder Smash, dann hast du keinen Auftritt bei den Tonys. Also es ist wunderschön und fängt so ein bisschen dann den Spirit der Saison ein. Man kann sich auf YouTube ganz viele Tony-Auftritte anschauen. Das sind meistens auch Medleys aus irgendwelchen Stücken und sieht dann eben auch live diese Ausschnitte aus den Musicals. Selten auch von Theaterstücken. Zum Beispiel letztes Jahr hat Stereophonic auch einen Auftritt gehabt. Da ging es um Produktionsfirma von Musikalben, die dann auch mit diesem Song quasi aufgetreten sind. Und deswegen liebe ich auch die Tonys, weil man an diesem Abend einfach mal alle Stücke, zumindest Ausschnitte sieht, manchmal auch zum ersten Mal was sieht aus den Stücken. Ja,
sehenswert. Also diesmal, also die Stücke, die halt so da war, so Maybe Happy Ending, Buena Vista Social Club, Death Becomes Her, Dead Outlaw. Ich habe da noch, ich weiß nichts über die. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich wusste nicht, was das ist. Also wirklich, ich war da so, aha, 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 aha. Oh, ein Hamilton-Slot. Aha, aha, aha. Oh, Operation Mincemeat. Aha, aha. Ungefähr so habe ich mir die Liste durchgelesen.
Ein paar Stücke sind so ein bisschen auch, ich glaube, in Amerika bekannt, aber es ist wenig dieses Mal, was basiert auf dem Film, dem Buch oder was auch immer, was wir in Deutschland kennen. Also Real Women Have Curves zum Beispiel war auch als Musical nominiert. basiert auf einem Theaterstück, da wurde schon ein Film draus gemacht, das kennt man vielleicht in den USA, aber bei uns dann noch weniger. Mhm. Maybe Happy Ending ist ein komplett neu geschrieben, extra ein Musical. Es war vorher nichts anderes. Also ein Original Musical, sagt man. Wie da schön. Sind inzwischen auch alle schon immer ganz stolz drauf. Und es wird immer sehr betont, wir basieren nicht auf einem Buch, wir basieren nicht auf einer echten Lebensgeschichte, wir sind kein Jukebox-Musical, sondern jemand hat sich dieses Stück für dieses Genre ausgedacht.
Kennst du das Musical Title of Show?
Ja.
Da gibt es ja sogar einen Song darüber. I'm an original musical, like Kwame Na and Starlight Express. Okay. Ja. Mhm. Möchtest du ein bisschen was erzählen über die Gewinner?
Wenn wir machen, also...
Oder reicht die Zeit dafür nicht?
Ja, wir haben bestimmt noch 5 Minuten. Also ich kann vielleicht noch einen Fun Fact droppen, warum der Tony Award Tony Award heißt. Er ist nämlich initiiert worden von Antoinette Perry, eine Schauspielerin aus den 20er Jahren in den USA. Und sie hat sehr ihrem Leben dem Theater gewidmet, obwohl ihr Ehemann damals das verboten hatte, der zu ihrem, weiß ich nicht, Glück, Unglück früh gestorben ist und ihr viel Geld hinterlassen hat. Und da konnte sie doch weiter schauspielen. Und dann hat man eben diesen Antoinette Perry Award etabliert und irgendwann hat jemand aus Versehen gesagt, hier ist dein Tony Award, weil sie eigentlich nur Tony genannt wurde. Und dann war der Name geboren. Und er stand auch schon mal kurz vorm Einbruch, also dass es die Tonys vielleicht gar nicht mehr gegeben hätte, aber diese Show mit, wir holen einen berühmten Fernsehstar, der das moderiert, wie bei den Oscars auch, hat die Tonys quasi gerettet und damit auch ein bisschen das Kommerzielle an Broadway gebracht. Ja, Maybe Happy Ending, das ist der wichtigste Award, hat Bestes Musical, wie ich ja auch schon zweimal betont habe, gewonnen, ganz unaufgeregt. Und Darren Criss hat auch als bester Hauptdarsteller für diese Rolle, Oliver heißt die Rolle, gewonnen.
Darüber würde ich gerne ein bisschen was erzählen, weil das hat mich mega gefreut, weil Darren Criss ist jemand, den ich schon sehr lange kenne, also nicht persönlich, den kenne ich schon, also der hat seine Karriere hat quasi angefangen mit Starkid Productions. Ja. So, falls ihr das nicht kennt, oh boy.
Hit it on YouTube.
Ich glaube, mittlerweile machen die das, glaube ich, mittlerweile ist das, glaube ich, eine professionelle Firma. Aber ganz am Anfang, da war das mal eine Gruppe von College Girls and Boys, die zusammen eine Harry Potter Parodie geschrieben haben, namens A Very Potter Musical.
Potter Musical.
Das kann man auch bis heute auf YouTube gucken. Super crappy Qualität, aber unfassbar witzig und lustig und hammergut. Haben noch 2 Fortsetzungen gemacht und seitdem jedes Jahr ein weiteres Musical geschrieben. Da hat er angefangen, danach hat er...
Der hat den Harry gespielt, ne?
Hat Harry Potter gespielt,
genau. In der 7. Klasse war ich Hals über Kopf verknallt in Darren Criss.
Der war auch einfach scheiße cool und sagt, ich bin Harry Potter. Gott,
ich muss mal wieder schauen.
Danach hat er bei Glee in der Serie angefangen. Da hat er, glaube ich, 5 Jahre oder so mitgespielt. Und danach hat er auch den Sprung auf den Broadway geschafft.
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, How to Succeed in Business oder Hedwig and the Angry Inch war sein erstes Stück am Broadway. Ich glaube, How to Succeed. Jedenfalls, auf jeden Fall war die Theater-Community eben aufgrund dieses Star-Kid-Musicals an ihm interessiert. Er hat also in Glee, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich habe Glee nie gesehen, Shame on Me, aber irgendwie reizt es mich nicht.
Ich auch nicht.
Wow, ich glaube, das sind wir die einzigen 2 Musical-Fans, die Glee nicht gesehen haben.
Ich habe es nie gesehen. Ich kenne ein paar Ausschnitte von ein paar coolen Songs, aber...
Ich finde Lea Michele irgendwie anstrengend.
Das war es irgendwie auch schon.
Ja, anywho, also Darren Criss, und der hat auch dieses Stück Maybe Happy Ending, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu den Tonys, mitproduziert. Und man hat so richtig das Gefühl, so sein Musical-Nerd-Herz geht da drin auf. Ne? Es hat in Südkorea Premiere gehabt, das Stück, und ich weiß gar nicht, wie er rangekommen ist, dass er dann mit involviert war in die Produktion. Spielt dann auch die Hauptrolle, rührt natürlich die Werbetrommel. Die Tonys sind auch viel, es gibt 700 Voter. Also das ist ein komplexer Prozess, wie man überhaupt, wie sagt man, eligible, also möglich, wählbar wird, genau, für diese Tonys. Dann gibt es noch die Nominierungen und dann gibt es noch die aus den Nominierten wählen, wer denn gewonnen hat. Das sind also 3 Stufen des Prozesses und die Tony Voters am Ende, die dann unter den 5 bis oder 3 bis 5 Nominierten pro Kategorie entscheiden, sind, glaube ich, 700 Menschen aus verschiedenen Theatergewerkschaften und Produktionsgewerkschaften, alle Stücke sehen müssen und dann entscheiden. Und das heißt auch, je mehr Menschen ich von mir überzeuge, je mehr Werbung ich mache, je lauter ich bin, ähnlich wie bei den Oscars, desto eher steigen auch meine Chancen. Ne? Die kriegen manchmal kleine Pakete nach Hause geschickt und die kriegen ein bisschen Merch und denen gibt es irgendwelche Einladungen von Stücken oder so für die Tony Voters. Das ist noch nicht so extrem wie am Broadway wie in Hollywood, wo die Oscars eigentlich fast alle gekauft sind.
Krass.
Aber so funktioniert es. Und wenn du halt Darren Criss hinter deinem Stück hast, kriegt es natürlich mehr Aufmerksamkeit.
Ja, aber es reicht weit nicht gebracht, immer, der Junge anscheinend.
Er hat es weit gebracht. Es reicht nicht immer. Redwood war dieses Jahr auch eligible, also wählbar, mit Idina Menzel in der Hauptrolle. Großer Flop. Also manchmal bringt es auch der größte Name nichts, um bei den Tonys zu gewinnen. Es bedarf schon beidem, ja.
Verstehe. Ja, gibt es noch was zu sagen über die Tonys dieses Jahr? Irgendwas, was dir besonders aufgeht? Jack Malone hat bester Nebendarsteller gewonnen von Operation Mincemeat. Das hat mich auch sehr gefreut.
Mich auch super gefreut. Auch? Ich weiß auch noch, wie ich geweint habe, als ich ihn, ich habe ja die ganze Cast gesehen in London, als wie er das auf einmal gesungen hat. Und ich dachte, das gibt's jetzt nicht, dass dieses Stück mich zum Weinen bringt. Das ist so ein Moment, wo er so einfängt, das Publikum, obwohl es sonst nur so ein Drüberstück ist. Super verdient. Ich möchte kurz noch ansprechen, Hamilton hatte ja, wie gesagt, seinen 10-Jahres-Auftritt, der auch viral ging. Mega Auftritt, also die komplette Originalcast war nochmal vereint und hat dort so ein Medley gesungen, bei dem ich mehrfach laut aufgeschrien habe, zwischendurch und zurückspielen musste, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil es alles so aufregend war, was passiert ist. Nichtsdestotrotz finde ich diesen Auftritt in der Hinsicht missglückt, dass er nach der Tonys, ich habe es gerade gesagt, wie wichtig für den kommerziellen Erfolg der Stücke die Tonys sind. Und am nächsten Tag haben alle über Hamilton gesprochen.
Ah.
Und das ist natürlich ein Werbemove für Hamilton. Ich weiß nicht, ob es Hamilton gebraucht hätte. Ich als Theater- und Hamilton-Fan, mega Auftritt. Ich hätte ihn gern gesehen, aber ich hätte ihn gern woanders gesehen. Hm. Für mich hat er total den Schatten geworfen auf alles andere, was wir Tolles gesehen haben.
Der war echt das Highlight, ne?
Der war das Highlight. Und danach kam Cynthia Erivo, die Schauspielerin, die Elphaba spielt, die fantastisch gesungen hat im Opening und auch im Ende und überhaupt die ganze Zeit. Und dann wurde vielleicht mal gesprochen über ein Stück, was neu war oder auch ein Revival. Da kamen Audra McDonald und Nicole Scherzinger, die da um den beste Hauptdarstellerin gekämpft haben in ihren beiden Revivals. Und dann wird es auch schon dünn. Und die Tonys sind dafür da, um neue Stücke zu promoten. Und das fand ich dann doch echt ein bisschen schade, dass es dieses Jahr so, ne, du sagst auch, ich kenne irgendwie überhaupt die ganzen Stücke nicht. Mm-hmm. Und hier, wie hieß das Stück mit Jeremy Jordan und Lizzie McAlpine? Egal. Man vergisst das total. Das hat auch schon geschlossen jetzt. Man denkt so, oh, das ist so schade drum. Das war so mein einziger Kritikpunkt, obwohl es ein sehr guter Auftritt war. Ich habe kennengelernt, Real Women Have Curves, super Sommer Musical Cast Recording, alle mal reinhören. Das hat so ein bisschen In the Heights Vibes, also so südamerikanischer Flair, spielt auch von Migranten in L.A. Ich glaube, mexikanische Migranten in L.A. Und hat super leichte Nummern, Musical-Nummern zum Mitsingen.
Oh, das höre ich
auch. Schöne I Want Songs. Das höre ich gerade sehr viel.
Guter Tipp, vielen lieben Dank. Das werde ich mir heute Abend anhören. Okay, dann kommen wir zu den Stücken, die wir gesehen haben in der Zwischenzeit. Mhm. Wollen wir anfangen mit dem, was wir gemeinsam gesehen haben und das, was wir getrennt voneinander
ja,
gesehen haben?
Ja, nein, wir waren vor beim First Stage. Lass uns dahin zurückkehren.
Okay, dann wir haben im First Stage Theater in Hamburg haben wir das Harpe Kerkeling Musical Kein Pardon gesehen, wie es angepriesen wird. Hat mit Harpe Kerkeling gar nichts zu tun, inhaltlich, aber es heißt so.
Er hat, glaube ich, geschrieben, ne? Also,
er hat es geschrieben, genau.
Auf einem Film und dafür hat er das Drehbuch quasi geschrieben.
Und sehr spannend, wir beide gingen mit sehr, sehr unterschiedlichen Meinungen aus dem
Theater. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist natürlich so ein bisschen Schlager fast schon, ne? Es sind so, hier ist das Ruhrgebiet, so ein bisschen in die Richtung.
Witzigkeit, kennt keine
Grenzen. Hat keine Grenze. Ja, aber auch so Show ist natürlich, also Fernsehshow ist der Aufhänger, Fernsehshow der 80er Jahre so. Und dann wird das Publikum zwischendurch aufgefordert zu klatschen. Und Jana klatscht im Rhythmus, schwingt von links nach rechts und dreht sich nach rechts zu Max. Und er sitzt da wie so ein Stein, Arme verschränkt und sagt, nee, ich nicht. Ich so, Max, das kannst du nicht machen. Oh, gefällt mir aber nicht, kann ich machen.
Ja, es war halt, ja. Wir fangen doch mal, erzähl du erstmal, ja. Was sie daran alles Spaß gemacht hat. Und dann erzähle ich.
Und ich versuche. Okay, wir kriegen jeder 2 Minuten.
Ich versuche ganz diplomatisch, so hetzen müssen wir auch nicht. Ich versuche ganz diplomatisch zu sein, warum mir manche Sachen nicht gefallen.
Es ist ja auch voll legitim, das nicht zu mögen. Also es ist auf jeden Fall ein Stück, das ein vielleicht nicht Nischenhumor, aber eine Art von Humor anspricht. Es soll auf jeden Fall lustig sein, ist es auch in Teilen, aber ich würde schon sagen, es ist so ein Boomer-Humor, bisschen breiter gefächert, aber dieses Buch, sage ich mal, ist schon Eltern, das merkt man dem auch an. Wir sehen einen Jungen, der gerne Fernseh schaut und dann durch Umstände beim Fernsehen auch landet, bei der Produktion seiner Lieblingssendung. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Kein Pardon vielleicht.
Nee,
ich weiß es nicht mehr.
Weil, irgendwas mit dem lustigen Glück.
Lachen, ach so. Egal. Und stellt sich raus, der Moderator, den er so vergöttert, ist eigentlich ein großes
Arschloch.
Genau, sag du es, danke. Und so Konfrontation mit der Realität und dann durch weitere Umstände wird er dann der neue Moderator dieser Sendung und verwandelt sich selbst in so ein Arschloch. Und die Moral von der Geschichte ist dann so, Fernsehen ist aufgestellt und du musst treu deiner Familie sein, so ein bisschen. Das überschlägt sich dann am Ende ein bisschen, es wird nicht so super rausgearbeitet, da stimme ich dir schon zu, um mal vorwegzugreifen. Aber der Ruhrpott-Humor ist da, es sind eigentlich liebevolle Charaktere, seine Großeltern, seine Mutter, er ist am Anfang sehr verträumt. Es gibt diese Show-Szenen aus der Fernsehshow. Musik ist jetzt nicht super eindringlich, aber für mich hat es auch ein paar Highlight-Nummern. Es gibt Nebenrollen, die, sag mal, das ist die Regieassistenz oder so, die diesen Kaffee da bringt, fand ich wahnsinnig witzig, die so einen Koffein-Rush hatte, also wie auf Drogen von Koffein war, hervorragend gespielt. Und dann noch so eine Tonfrau, in die er sich auch so ein bisschen verliebt, glaube ich, oder seine Freundin wird. Und es waren Ultra-Fans drin, ne? Ultra-Fans von Kein Pardon oder Hape Kerkeling. Hinter mir saß eine Frau, die hat auch den Sprechtext mitgesprochen.
Die hat komplett mitgesprochen, ne?
Und vermute ich recht sicher wegen dem Film, weil das einfach Zitate sind da draus.
Okay.
Und
kennst du den Film?
Ich kenne den Film nicht, nein. Okay. Ich kenne Hape Kerkeling und mag ihn sehr, deswegen spricht schon so ein bisschen mein Humorzentrum an. Das Letzte, was ich noch richtig gut fand, war fürs First Stage die Requisite, hatte ich auch damals gepostet. Es gibt eine Live-Kamera, die dann das Geschehen überträgt, um so ein bisschen dieses Feeling von hier wird eine Fernsehsendung aufgezeichnet, darstellt. Und die komplette Bühne war eingerahmt mit Fernsehbildern, die auch so eine schlechte Auflösung haben wie in den 80ern. Und man sah wirklich, wie dieses Live-Bild im Fernsehen nachher ankommt. Und das hat es für mich sehr aufgewertet.
Das Bühnenbild war richtig super.
Mhm.
Da habe ich auch gesagt, also nicht nur dieser Fernsehrahmen da, der drumrum war, auch was sie da so reingeschoben haben teilweise und das Licht und so, das war wirklich gut. Also da habe ich auch gesagt, so hui, ich glaube, das war rein bühnentechnisch das Hochwertigste, was ich im First Stage bisher gesehen habe.
Würde ich auch so sagen, ja.
Definitiv. Ja, kommen wir mal zu dem, was mir, also Regie geführt hat Franziska Koropka, die ich sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze. Die kannte ich bisher gar nicht als Regie, die kannte ich bisher immer nur als Darstellerin. Die habe ich zum Beispiel, wo habe ich die überall gesehen?
Man kennt sie zum Beispiel, Fuck You Goethe hat sie zuletzt die Schulleiterin gespielt.
Oh, da war sie auch so lustig.
Auf der Fuck You Goethe-Tour. Und da war sie, meine ich, auch Regieassistenz. Also, ich glaube, dass ich das irgendwie so gelesen habe.
Heiße Ecke, da habe ich sie das erste Mal gesehen damals, aber auch noch ein paar anderen Sachen, also keine Ahnung, ich mag die auch gerne, damals während Corona auch sehr, sehr lustige Musikvideos, der so einen Song geschrieben damals, dass Musical-Darsteller nicht systemrelevant sind und das war wirklich lustig. Nachdem sie die Regie geführt hat, sie auch gut gemacht, also regietechnisch habe ich da nichts zu meckern. Mhm. Der Grund war, warum ich wirklich keine große Freude an dem Stück hatte, war das völlig unglaubwürdige Buch. Also im Sinne von, also grundsätzlich die Prämisse ist ja ganz gut. ne, diese, ne, die Geschichte, die da vonstatten geht. Aber es ist halt einfach der Typ, also der Hauptdarsteller, ich habe seinen Namen gerade vergessen.
Peter, glaube ich.
Peter, der ist halt ein netter Typ. So, und der lernt halt sein großes Vorbild kennen und wird dadurch desillusioniert. Und irgendwann platzt ihm der Kragen und er konfrontiert ihn dann damit, was ein schlechter Mensch er doch ist. So, und
wir sind das, immer noch im ersten Akt.
Genau. Und das findet dann aber das Produktionsteam dieser Show so cool, dass sie sagen, ja, du bist jetzt der neue Moderator. Und dann wirklich von am nächsten Tag gefühlt ist er selbst das größte Arschloch. Und besucht seine Familie ein Jahr nicht mehr, weil er jetzt so ein krasser Star ist. Und dann seine Familie will ihn überraschen und kommt in eine Talkshow. Und erstens stellt ihn dort total bloß. Also nicht absichtlich irgendwie, glaube ich. Also es soll unabsichtlich sein, aber es ist eigentlich total logisch, dass sie ihn da bloßstellen. Und er ist dann sauer und geht raus. Und danach merkt er aber, was ein Fehler gemacht hat und kommt nach Hause, um sich zu entschuldigen. Und die Familie, was macht die Familie? Die Familie sagt, du bist nicht mehr unser Sohn. Tschüss, geh raus, nehmen wir nicht
an. Ich frage mich auch nachher, ob die das bewusst gemacht haben, weil sie dachten, er kommt wieder, dass sie ihm eine Lehre erteilen wollten. Also er kommt dann noch ein zweites Mal wieder und bringt diesen ehemaligen Moderator mit, weil sie den eigentlich alle ganz cool fanden. Und dann verzeihen sie ihm. Man muss dazu sagen, am Anfang dieses Stücks haben die eine sehr, sehr enge Verbindung. Die haben Familienbetrieb und so weiter.
Plus, es gibt noch, er hat noch so ein, es wird eingeführt wie ein Love Interest. Also er lernt da so ein Mädel kennen.
Tontechnikerin, ja.
Aber da wird überhaupt nichts draus gemacht. Also im zweiten Akt trifft, also muss sie halt irgendwie ins Ausland oder so und dann kommt sie halt wieder. Und er so, ja, schön, dass du da bist. Und dann hilft sie ihm noch kurz bei dieser Aktion.
Ja.
Und dann geht sie halt auch wieder.
Also ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob er schwul ist. Also kommt das nicht auch irgendwie raus?
Ich glaube, das sollte so da wird so ein Spruch gedrückt im Ende des zweiten Akts. Ja. Wann bringst du irgendwie meine Freundin nach Hause? Ich glaube nicht, dass das passiert.
Und ja, das irgendwie so. Ist halt auch sehr auf H.P. Kerkeling zu münzen. Ne? Das ist auch übers Fernsehen so durch Zufälle groß geworden. Der heißt auch Hans-Peter. Er ist auch schwul. Also ich glaube, da fließt einfach viel von H.P. Kerkelings eigener Erfahrung mit ein. Nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, dass das nicht gut ausgearbeitet ist in dem
genau.
Buch.
Genau, also das könnte man auch besser darstellen einfach. Ja, also der Haupt, dieser Moderator, den fand ich super.
Ja,
der war auch optisch perfekt für diese Rolle. Das ist wirklich so ein älterer Herr mit silbernem Haar und Lachfalten und der hat auch toll gespielt und tolle Stimme und so. Die haben auch gut gesungen.
Ja.
Die restlichen Darsteller waren halt alle sehr jung. Bald First Stage, das sind halt Schüler von der Stage School. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, ja, okay.
Ja, vor allem war es mir, also bei A Chorus Line letztes Jahr war es nicht so extrem. Da gab es, waren einige eingekauft, vielleicht so 20% und der Rest SchülerInnen. Diesmal war es wirklich nur der, oder auch AbsolventInnen, ne? Ich glaube, sie hatten keine, die noch aktiv in der Ausbildung sind, sondern viele frische Absolventen. Ich fand es auch schade, dass, ne, der Moderator, der spielt, also der Showstar da, der ist so, was weiß ich, um die 50 und wird auch von jemandem dargestellt, der so alt ist. Und dann gibt es die Großeltern, die sind irgendwie 21 und tragen eine weiße Perücke. Und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen. Dann caste doch noch zwei Großeltern. Es ist halt für die First Stage das günstigste, ihre eigenen AbsolventInnen zu nehmen, habe ich mir sagen lassen, dass die irgendwie
ja, logisch.
Dafür kaum quasi Gage zahlen. Ich weiß es nicht, ob das
die
stimmt. Die
zahlen damit ihre Schulschulden ab, vermute ich.
Ihre Studiengebühren vielleicht auch ab. Ja, das kann natürlich auch sein. Das klingt sehr logisch. Also die Hauptdarstellenden waren alle sehr stark, aber das mit dem Alter, dann hätten sie den Moderator einfach auch mit so jemandem jungen besetzen sollen und dann wirkt es halt wie so eine Schulaufführung, wo alle gleich alt sind, aber verschiedene Alter darstellen. Das funktioniert ja, aber er ist dann damit so ein bisschen rausgestochen.
Ich hab eine 55 in der Objektivwertung gegeben und in der Subjektiv, also das ist halt relativ Mittelfeld, 55. Und in der Subjektivwertung eine 46. Also ich habe tatsächlich 9
abgezogen.
Abgezogen, ja. Genau. Das ist, glaube ich, das Höchste, was ich da bisher je abgezogen habe. Ja,
ja, weil halt Kostüm, Requisite und so weiter war alles richtig gut, ne? Aber ich kann verstehen, dass dich nicht ganz abgeholt hat.
Ich habe hier als Kommentar geschrieben, unauthentisches Buch mit unplausibler Charakterentwicklung, die meisten Darsteller zu jung für eine Profiproduktion, aber tolles Bühnenbild und super Moderator.
Ja, ich finde nicht, dass zum Beispiel Peter war ja vom Alter perfekt und dieses Showballett passt auch so jung.
Das passt auch.
Also ich finde, die hätten da viele Rollen gehabt für ihr Ensemble. Es war generell auch ein recht großes Ensemble. Ja, es hatte für mich einen so, das gibt es so Showmädels, die tanzen da immer so Showballett hintenrum, Fernsehballett. Und die eine wird von diesem Moderator eben einmal rausgeschmissen, weil sie den Zeh links so weit abspreizt oder so. Und dann rennt die von der Bühne und wird direkt neu ersetzt. Super Gag. Aber in der nächsten Szene ist wieder die alte drauf, wo ich so denke,
stimmt.
Konsistenzfehler. Also jetzt habt ihr schon 30-köpfiges Fernsehballett, dann macht es doch wenigstens richtig. So ein paar Kleinigkeiten waren da schon drin. Wobei es für mich, also ich habe es genossen, habe fast überlegt, ob ich nochmal hingehe. Spiel jetzt noch bis 19. Juli. Das heißt, wenn die Folge rauskommt, hat es schon geschlossen. Aber ich merke auch irgendwie, dass sich was verändert am First Stage und nicht jede Show ist da gleich und deswegen lohnt es sich irgendwie immer dahin zu gehen und es ist meistens erschwinglich und ja, in Hamburg einfach richtig etabliert inzwischen.
Ja, ich gehe auch gerne ins First Stage mittlerweile einfach, weil es halt auch das, ich sag mal, das Angebot an Musicals in Hamburg um Nicht-Stage-Stücke sehr angenehm erweitert.
Na voll.
Jetzt habe ich Folge Hamburger gerade um Nicht-Stage-Stücke.
Stage School, First Stage, Stage Entertainment, es ist schwer.
Ja, und ein zweites Stück haben wir auch noch kurz zu besprechen, bevor wir zu Anne Juliet gehen, und zwar Elisabeth. Du hast es letzten Monat schon gesehen in Berlin. Genau, ja. Ich habe es diesen Monat gesehen in Bremen im Metropoltheater.
Und ich hatte mir ganz spontan auch noch eine Karte für Bremen gekauft und war einen Tag vor Max nochmal drin.
Ich glaube, wir hatten ja trotzdem in allen drei Varianten eine komplett unterschiedliche Besetzung.
Richtig.
Ich hatte Selena Pieper als Elisabeth, Robin Reitzma als Tod und Gerrit Hendricks als Lucchini, die ich alle drei nicht kenne.
Ich glaube, du liest gerade meine Besetzung vor.
Nee, das war meine. Hattest du die auch?
Ja, dich auch.
Ach, witzig. Okay, dann hatten wir in der
Also Selena, dann einen Tag später hat sie nochmal gespielt. Anyway, also ich bin hin, weil ich hatte das schon mal gesagt, dass Selena meine Lieblingsdarstellerin ist. Aber in Berlin hatte ich komplett andere Casts gesehen. Die hatten auch einen kleinen Cast-Change zwischendurch. Also einige sind erst dazugekommen. Und es war für mich eine augenöffnende Erfahrung, nach unserer Podcast-Folge das Stück zu sehen, weil du uns ja so viel erklärt hattest zur geschichtlichen Einordnung und das habe ich, auf einmal war es so wie, ich habe mir so mit der Hand an die Stirn geschlagen und dachte, wie konnte ich das nicht verstehen, aber ich war halt überhaupt nicht eingearbeitet, sag ich mal so, und hatte dann nach unserer Folge einen kurzen I fell down a rabbit hole, sagt man auf Englisch. Ich habe mir mehrere Elisabeth-Dokus noch auf YouTube angeschaut. Ich habe einen Elisabeth-Podcast gestartet anzuhören. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dann dieses Stück nochmal zu sehen. Ich habe auch nochmal in die Originalaufnahme mit Pia reingeschaut, die dann in die DVD mit Maya. Und ich muss sagen, ich habe einen kleinen Narren an Elisabeth nochmal gefressen.
Ja, wer nicht weiß, wovon Jana gerade spricht, ich glaube, es war Folge 6. In der wir über Elisabeth gesprochen haben.
Ja, ist es Folge 6, ja.
Genau, also wer die Folge noch nicht gehört hat, da reden wir 1,5 Stunden lang nur über Elisabeth und ich erkläre ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund des Ganzen.
Ja, dir ist auch gut aufgefallen, dass sie nämlich auch Szenen gestrichen haben, das ist ja die konzertante Version.
Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zu meiner Bewertung des Ganzen. Mhm. Die ist nämlich relativ gemischt tatsächlich. Also Erstmal war es mega. So, ich hatte einen richtig guten Abend. Ich habe eine 74 in der Objektivwertung gegeben. Mhm. Also konzertante Fassung, für die nicht wissen, was das bedeutet. Das bedeutet im Grunde nur, es wird auf Bühnenbild verzichtet. Und die Szenen werden in der Regel nicht voll ausgespielt, sondern so weit es halt irgendwie möglich ist. So, ich finde, hier haben sie relativ viel gespielt.
Variante. Es ist ein sehr dehnbarer Begriff. Konzertant kann auch heißen, ich stehe mit Notenständer vorm Orchester und singe. Kann aber auch heißen,
sie haben sogar Choreos gehabt und alles.
Genau, halb inszeniert, einfach nur ohne Bühnenbild. Ja.
Also ich habe es tatsächlich besser bewertet als die Elisabeth-Produktion, die vor einigen Jahren in Hamburg war. obwohl es eine konzertante Fassung war, weil sie es, finde ich, durchlegt und durch dieses wirklich fette Live-Orchester. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute waren denn da im Orchester?
18 Menschen, inklusive Dirigent.
18?
Ja.
Ich hätte sogar mehr jetzt gerade geschätzt, aber geil.
Ja.
Das war ein so geiler Sound, kann man nicht anders sagen. Das hat Spaß gemacht. Der Chor war super. Die haben auch mit Licht gut gearbeitet. Die haben im Grunde eine zentrale Showtreppe gehabt mit einem Tor. Oben waren nach links und rechts die Wege weg und links und rechts von dieser zentralen Treppe saß das Orchester. Und im Grunde hatten die Darsteller nur die Treppe zum Spielen, den Streifen, den Bühnenstreifen vor dem Orchester und oben die beiden Treppen links und rechts. Ja, und außen gingen noch zwei schmale Treppen wieder runter.
Ja.
An den Seiten. Das war im Grunde schon das Bühnenbild und im Hintergrund der Elisabeth-Schriftzug. Und war dann
eine kleine LED-Wand. Also ja. Da wurden dann zum Beispiel bei Kitsch die Originalbilder eingeblendet, aber wirklich sehr reduziert. In Possenhofen oder wo sie dann sind, ne, sieht man dann so eine Landschaft.
Genau, die Darsteller, die kannte ich alle nicht, hat dem aber keinerlei Schaden. Im Gegensatz, ich fand die wirklich gut. Also ich habe wirklich Freude gehabt, die haben toll gesungen, toll gespielt. Ich fand den Tod super, ich fand den Lokeni super, ich fand die Elisabeth super. Ich glaube, die Mutter, die Ludovica, die, nicht Ludovica, ich meinte die Mutter
Sophie.
Von Sophie, genau. Sophie, die war, fand ich, glaube ich, am besten. Die ist richtig rausgestochen, fand ich, auch durch ihr Spiel. Das war wirklich, wirklich gut. So, also da ist erstmal ganz positiv. So, negativ, die haben wirklich viel gestrichen. 5 oder 6 Songs habe ich gezählt, die sie entweder komplett gestrichen haben oder massiv gekürzt haben. Und es sind genau die, die auch, finde ich, viel Historisches nochmal miterzählt hätten mit drin. Und darum verstehe ich es umso mehr, dass wenn man das erste Mal guckt und diese Fassung das erste Mal sieht, dass man dann nicht alles versteht, warum da jetzt gerade was passiert. Zum Beispiel den Song mit dem ungarisch-österreichischen Ausgleich, den wir da vorgesetzt haben, der wurde gestrichen, der kam gar nicht vor.
Ian heißt der, glaube ich.
Genau. Oder der Song, in dem erzählt wird, mit den ersten 4 Jahren, wo sie eine Tochter kriegt und dass die ihr weggenommen wird oder dass sie eine zweite Tochter kriegt, der hat auch komplett gefehlt. Und da gab es mehrere, die gefehlt haben. Und das, ich hasse es, wenn Songs gekürzt und da gestrichen werden.
Ich will sie nur bei einer konzertanten Version.
Ja, wieso? Ja, verstehe ich nicht. Wieso können sie denn die nicht spielen? Also nur weil es eine konzertante Fassung ist, ist das für mich keine Begründung, dass sie da Songs streichen müssen. Das hätte ich schon erwartet.
Das hat was damit zu tun, dass das in Schönbrunn an dem Schloss da uraufgeführt wurde und dafür irgendwie eine Adaption brauchte. Und jetzt wird ja einfach diese copy-pasted sozusagen.
Ja, ich habe die Schönbrunn-Fassung, also ich war nicht in Schönbrunn, ich habe es da nicht gesehen, aber meinst du, da war es auch so gekürzt?
Ja, das ist original die Schönbrunn-Version. Da gibt es auch eine offizielle Aufnahme vom ORF, glaube ich, oder ÖRF.
Okay, falls ihr diese Show gesehen habt oder sie sehen wollt, aber es nicht mehr schafft, sie zu sehen. Es gibt von Elisabeth einen Pro-Shot, auch einen ziemlich guten Pro-Shot. Über die Besetzung kann man streiten. Maya Hagford war damals schon ein bisschen alt für die junge Elisabeth, aber es ist eine ganz tolle Aufnahme, nichtsdestotrotz. Könnt ihr euch gerne angucken, die gibt es für.
Ja, das haben wir auch letztes Mal gesprochen. Also die Tour, die es jetzt gibt, die spielt noch bis 24.08.2025 in Dresden, Füssen und Hannover. Und ich muss noch eine Sache dazu erzählen, weil ich war mit einer Person, von einer Person begleitet, die hat noch nie Elisabeth gesehen, liebt aber auch Musical-Theater, kennt sie also gut aus. Und sie hat sich lange gefragt, was der Tod da soll. Und dann habe ich ihr von unserer Interpretation erstellt, die Depression da, die Liebe zum Tod erzählt. Und das hat ihr nicht ausgereicht. Das sagt sie, dass der ist ja auch bei Rudolf und so weiter, auch mit dem Vater, mit Franz Josef. Und dann hat sie das Stilmittel Totentanz entdeckt. Das ist ein Stilmittel in der Theaterwelt, um einfach die Vergänglichkeit des Lebens sichtbar zu machen und auch die Gleichheit aller Menschen darzustellen. Das macht man seit dem Mittelalter, dass der Tod personifiziert wird oder durch einen Tanz dargestellt wird, um eben ganz glasklar zu zeigen, der Tod ist Teil des Lebens, wenn man so will, und das Leben ist vergänglich und der Tod ist für alle Menschen gleich einschneidend. Und der Begriff Totentanz fällt ja sogar in der Eröffnung im Prolog von Elisabeth. Drum tanzt man noch, den Tod.
Versunken ist die alte Welt, verfault das Fleisch, verblasst der Glanz. Doch wo sich Geist zu Geist gesellt, da tanzt man noch den Totentanz.
Genau, und deswegen kann man, glaube ich, sehr wohl sagen, dass dieses Stück als Totentanz gedacht ist, um einfach das mit aufzuzeigen. Ne? Auch Kaiserinnen sind vergänglich. Es geht ja auch ein bisschen drum, wir haben es schon besprochen, es geht um dieses, kommt mal weg von eurer kitschigen Geschichte, diese Sissi gab es nie. Und das hat mich so berührt, dann das nochmal so zu sehen, wie clever das gemacht ist. Und dann habe ich mich gefragt, letzter Exkurs, wird Totentanz denn noch irgendwo im Musical eingesetzt? Und ChatGPT sagt, kam als erstes auf Elisabeth, aber es hat die Idee aufgebracht, dass im Tanz der Vampire die Ballsaalnummer könnte als Totentanz interpretiert werden. Sarah, Alfred und der Professor sind noch lebendig und tanzen mit den toten Lebenden, also mit den Vampiren. Also es ist auch wieder dieses, ne, Tanz als einfach Stilmittel und dann mit dem Tod. Es ist sehr, sehr spannend. Mhm. Und wird auch immer noch eingesetzt. Also vielleicht könnte man auch hier Harry Potter in The Deathly Hallows, die Heiligtümer des Todes, auch hier diese Personifizierung und das Spiel mit dem Tod. Könnte man im Theater, finde ich, sehr gut über einen Totentanz darstellen.
Das könnte man wahrlich.
Ja, also das wollte ich noch ergänzt haben und hat mich sehr begeistert, dass man einfach dieses Stück keeps on giving.
Ich habe eine 74 objektiv gegeben, eine 69 subjektiv, weil ich hasse es, wenn man kürzt.
Das ist okay.
Aber 74 ist eine gute Bewertung, ist eine hohe Bewertung, also ungefähr vergleichbar mit eurer Jekyll Hyde Inszenierung, die ich gesehen habe. Die hat eine 73 gekriegt. Oder,
ach, da bin ich jetzt aber stolz.
Oder Cats in Düsseldorf hat eine 75 gekriegt. Also ja, hohe Bewertung.
Mega cool.
Ich hatte Spaß. Und es ist exakt 21
Uhr. Es ist exakt 21 Uhr. Ich wollte es gerade sagen, Max, jetzt, wir kommen alle, die 40 Minuten vorgespult haben. Ah. Wir kommen jetzt zum heutigen Stück der Folge.
Wow.
Und zwar sprechen wir heute über Und Julia. Das läuft noch bis März 2026 in Hamburg im Operettenhaus. Ungefähr, vielleicht auch nur bis Februar. Und läuft halt dann über ein Jahr. Hat vorher schon jahrelang am West End gespielt. Ich glaube, über 5 Jahre am West End, was sehr erfolgreich ist. Und war dort auch Originalproduktion und ist dann erst an den Broadway transferiert. Kurz nach Covid, glaube ich. Und hat es eben letztes Jahr auch nach Deutschland geschafft.
Ja, ich habe es letztes Jahr am 28.10. Da habe ich es gesehen, das erste Mal, ohne irgendwas darüber zu wissen. Gut, vom Namen her kann man sicher schon ableiten, dass es wahrscheinlich was mit Romeo und Julia zu tun hat.
Ja.
Hat es auch, willst du mal kurz die Handlung zusammenfassen?
Ich fasse mal kurz zusammen. Wir sehen, das Stück eröffnet mit William Shakespeare und seiner Frau Anne Hathaway. Die heißt wirklich so. Und sie, also es ist eine sehr moderne Wortwahl, keine Shakespeare-Eröffnung. Sie streiten so ein bisschen drum, dass er jetzt Romeo und Julia schreibt und er erzählt ihr das Ende, das Tolle, das er gefunden hat. Und Anne möchte eigentlich, dass das ein bisschen emanzipierteres Stück wird und dass Julia doch vielleicht was Besseres verdient hätte als ein Typ, den sie nur 3 Tage kennt, sich deswegen umzubringen. Und schreibt sich in sein Stück. Kleine Hamilton-Referenz, finde ich ein bisschen. I wrote down your story, oder wie sagt Eliza das? Naja. Und dann schreibt sie die Geschichte von Julia um, beziehungsweise weiter. Julia stirbt nicht und wir erleben ganz viele moderne Abenteuer mit Julia, die ganz jung und naiv ist und sich dann wieder in den nächsten Typen verliebt und auf weitere Personen trifft. Auch Shakespeare schreibt sich in die Geschichte und also viel Handlung gibt es oder tiefgründige nicht. Handlung gibt es nicht. Ich finde es sehr gut vergleichbar mit Mamma Mia. Es ist ein Jukebox-Musical zur Musik von Max Martin. Der ist Produzent und Komponist für Popmusik. Seit Britney Spears bis heute für Ariana Grande schreibt er für alle. Ed Sheeran. Man kennt die Stücke. Katy Perry. Und diese Geschichte ist einfach darum verwoben. Und der Gedanke dahinter ist, Spaß an der Musik haben, eine emanzipierte, empowernde Story zu erzählen. Und ja, einfach ein bisschen vielleicht auch mit Klischees zu brechen, die es ja auch über Romeo und Julia gibt.
Genau, also es ist halt, ja, Buch ist jetzt nicht die spannendste Geschichte, sagen wir es mal so. Es ist auch ein mega, geht auch sehr, 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 sehr woke Handlung, also muss man mögen. Aber was bei dieser Show, glaube ich, das Entscheidende ist oder das Alleinstellungsmerkmal ist, dass es ein Jukebox-Musical ist. Aber ich habe ja schon oft hier gewettert über Jukebox-Musicals, weil ich keine Jukebox-Musicals mag. Aber ich glaube, das war die coolste Jukebox-Musical-Erfahrung, die ich je hatte bisher, weil sie es geschafft haben, die Songs, und da geht es halt wirklich um 90er, 2000er Rock-Songs hauptsächlich, diese einfach geil zu inszenieren, was den Sound angeht, was die Stimmung angeht. Ich war auf einer Preview-Show und die Stimmung war der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, bei den späteren Shows kann ich mir gut vorstellen, dass es auch vergleichbar ist von der Stimmung her. Bei Previews sind immer noch mal ein bisschen, da gehen so die krassen Musical-Fans hin, darum ist es immer noch ein bisschen
doller. Ich war auch in der ersten Preview. Ich hatte 3 Standing Ovations während der ersten Preview in Hamburg, also wirklich mit Show-Ovations nennt man das, wenn während des Stückes nicht am Ende des Aktes oder so aufgestanden wird. Ich war jetzt vor ein paar Wochen nochmal drin, da hatte ich keine Standing Ovation, habe aber mit jemandem, der im Theater arbeitet und quasi jede Show sieht, gesprochen. Er sagt, es gibt es immer nochmal, dass die Leute auch währenddessen aufstehen und auch vielleicht auch mal anfangen zu tanzen, weil es lädt ja quasi dazu ein. Der Highlight-Moment ist immer, wenn die The Boys Band, also die Backstreet Boys,
quasi auftreten. Das war auch so ein geiler Moment.
Das hat mich auch von den Stühlen gerissen. Das ist großartig. Und ich glaube auch, dass uns dieses Jukebox-Musical mehr abholt als manche andere, die vielleicht sonst Jukebox nicht mögen, weil es zum ersten Mal Musik ist, mit der wir groß geworden sind. Es ist das erste Jukebox-Musical für Menschen, die, ich sag mal, in den 90ern geboren sind. Und sonst ist Jukebox-Musical MJ, ABBA, Queen, was weiß ich, Dolly Parton, das ist alles Musik, die finde ich zwar cool, aber mit der kann ich mich nicht so identifizieren. Und dieses Stück ist mehr auf eine jüngere Generation ausgerichtet. Und ich glaube, deswegen verzeiht man diesem Jukebox-Musical noch mehr, wenn man mit dieser Musik eben groß geworden ist.
Das ist eine spannende These. Das meiste ist mehr so 80er sonst.
Ja, die Menschen, die sich eben teure Theaterkarten leisten können und deren Musik vielleicht gerade nicht mehr so aktuell ist oder die schon verstorben sind, wo man auch die Rechte für kriegt. Es gab auch vor 2 Jahren, glaube ich, am Broadway ein Britney Spears Musical, das heftig gefloppt ist.
Ich habe nicht mal was gehört, krass.
Once Upon a Time hieß es.
Okay.
Also von One More Time, naja.
Ah.
Genau, ich glaube, deswegen funktioniert es für uns auch einfach so gut. Und was die auch ganz gut machen in Hamburg, sie verstehen, dass das so funktioniert. Also es läuft ja jetzt auch ein bisschen besser als vielleicht Hamilton davor zum Beispiel. Und sie nutzen das, die Leute, die Musik mögen. Und zwar gibt es jetzt zum ersten Mal für Stage Entertainment Sing-Along-Shows, wo also erlaubt ist, dem Publikum mitzusingen, laut. Sie sind sogar aufgefordert und es gibt die Texte vorher per QR-Code aufs Handy. Ich gehe in 2 Wochen in die letzte Sing-Along-Show oder vorerst letzte, vielleicht macht sie es noch mehr. Ich bin sehr gespannt, weil ich ein Einzelticket habe. Das habe ich jemandem günstig abgekauft und hoffe, es wird nicht cringe, aber die Stimmung sei wohl sehr gut in diesen Shows.
Ja.
Also es ist wirklich ein Stück, das finde ich noch mal ein paar Dinge, die es am West End vielleicht schon etabliert sind, nach Deutschland holt, wie eben zum Beispiel diese Sing-Along-Shows.
Ich habe auch sehr große Freude gehabt, weil so gefühlt der halbe Hamburger Hamilton-Cast bei Aunt Julia wieder mit dabei war. Also wir haben ja wahrscheinlich dieselbe Besetzung gesehen. Chiara Fuhrmann. Chiara Fuhrmann als Julia. Mega.
Mega. Ist ihre stärkste Rolle. Chiara Fuhrmann hat man als Effaba gesehen in Hamburg, als Anna, als alle 3 Skylar Sisters und jetzt als Julia.
Als Elphaba?
Läuft bei ihr erstmal. Läuft bei Chiara.
Definitiv.
Ja. Und, Julia war ihre stärkste Rolle.
Ich wusste gar nicht, dass sie Elphaba gespielt hat.
Ja, ich habe sie gesehen als Elphaba. Ja.
Krass. Dann Oliver Edward, den ich auch ganz, ganz, ganz toll bei Hamilton fand, der auch bei dem ich auch ein paar Gesangsstunden hatte. Hat den François gespielt.
Und sitzt auch Klavierspielen am Cembalo, wie Philipp, den er gespielt hat in Hamilton, auch bei Daddy, Daddy, Look. My name is Philip. Es ist göttlich.
Ganz, ganz schöne Anspielung. Die große Wilhelminen-Werkheik habe ich als Anne gesehen. Das fand, also die war natürlich super, wie immer, aber das fand ich eine riesige Verschwendung so ein bisschen.
Die Rolle ist ihr eigentlich zu klein, aber ich war bei ihr auf einem Geburtstagskonzert. Sie hat jetzt 40 Jahre Bühnenjubiläum und Geburtstag gehabt im Juni. Da hat sie gesagt, dass es für sie natürlich eine sehr mutige Rolle ist, weil sie vorher, sie kommt ja eigentlich vom Singen und dann in Musical ist sie so reingewachsen. Natürlich macht sie das jetzt auch schon ewig, aber es ist eine komödiantische Rolle. Also dieses Stück ist auch unfassbar lustig. Man hat immer wieder was zu lachen. Ohne irgendwelche blöden Boomer-Witze übers Gendern oder so, die ich nicht mehr hören kann. Ne? Es ist, wie du schon sagst, sehr Vogue. Das, ich finde, Vogue ist inzwischen schon so negativ konnotiert, aber einfach so modern und auf jeden Fall linksliberal geschrieben.
Es ist ein sehr linkes Stück, das kann man so sagen, ja.
Es gibt eine non-binäre Hauptrolle und es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen. Es gibt queere Personen. Es ist einfach, jeder darf so sein, wie er möchte. Und das finde ich großartig, dass wir das auf die Bühne bringen. Wie bin ich jetzt einfach hingekommen? Ah, genau. Und für Willemein ist diese komödiantische Rolle, die auch viel tanzt, verhältnismäßig, auf jeden Fall was Neues. Aber sie hat ein großes Solo im zweiten Akt. Und da sind bei uns auch alle aufgestanden in der ersten Show, die ich gesehen habe. Also Verschwendung finde ich übertrieben, weil sie macht es perfekt und sie ist richtig besetzt. Aber natürlich, weiß ich nicht, wenn sie Elphaba spielt, hat man noch mehr von ihr. Aber als N, als Amel hätte ich sie jetzt nicht gecastet.
Ja, man muss dazu sagen, das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war 2 Jahre vorher in Wien im Rheinmund-Theater bei Rebecca als Mrs. Danvers.
So. Das ist natürlich was anderes.
Und wenn man sie halt in solchen Rollen sieht und danach das nächste Mal in der hier, da denkt man so, da ist man automatisch ein bisschen enttäuscht, weil man einfach mehr von ihr kennt. Schon.
Ich finde auch was krass an dem Stück, wie viel die Julia singt. Also die singt, weiß ich nicht, 7, 8 Soli. Vielleicht gefühlt sind es 30.
Mega viel.
Ich finde das Stück auch nicht langatmig, aber ich fand es lang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und noch ein Song und noch ein Song. Es ist wenig Dialog und wieder ein Song. Und diese Julia muss so abliefern. Ich habe inzwischen auch die alternierende Julia, Sebeya, gesehen. Ist auch richtig, richtig gut gemacht. Die erinnert so ein bisschen mehr an Ariana Grande. Hat sie mich total erinnert, auch vom Klang und optisch. Ein bisschen wie bei Six, wo jede Queen von einem Popstar inspiriert ist, kann ich meinen, das finde ich auch auf die Julia beziehen. Welchen Pop-Einfluss lässt du denn jetzt eher spielen in deiner Rolle? Weißt du, am Ende des Stücks steht doch so eine Jukebox auf der Bühne. Also das Stück endet und dann bleibt eine Jukebox zurück auf der Bühne. Warum die da steht?
Was ein Jukebox-Musical ist.
Ja, genau. So simpel. Ich habe das nicht gecheckt, was mir jemand gesagt hat und dachte, wow, Jana, du nennst dich Musical-Interpretationskünstlerin. Also steht sogar eine Jukebox auf der Bühne und die sagen ganz klar, wir sind ein Jukebox-Musical und das ist auch fein. Also wir versuchen nicht zu sagen, Queen wollte schon immer ein Musical sagen und wir führen We Will Rock You auf, sondern nein, wir haben dieses Stück geschrieben, um diese Musik dem Musical-Publikum zugänglich zu machen und genießen zu können.
Definitiv.
Also auch finde ich,
ich habe eine relativ hohe Bewertung gegeben, also eine 81.
Cool.
Habe ich eine Objektivbewertung gegeben, weil es halt wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht, dieses Musical. Ich würde behaupten, auch unabhängig vom Alter.
Würde ich auch sagen, ja.
Wo ich bei Kein Pardon noch sagen würde, da musst du schon entweder sehr alt sein oder so wie Jana genau auf diesen Humor abfahren, um dich angesprochen zu fühlen.
Ja.
Ich glaube, Julia, da kann jeder reingehen. Ich glaube, da wird jeder Spaß haben.
Ja,
du bist der Rechteste vom Rechten, dann wirst du dich eher aufregen in dem Stück. Aber abgesehen davon kann da eigentlich bedenkenlos jeder reingehen.
Ich würde auch sagen, wenn du jetzt in Hamburg ein Musical suchst, dann nimm Und Julia. Zum einen kriegst du ein bisschen günstigere Karten als beim König der Löwen oder MJ. Zum anderen hast du da einfach eine sichere Bank, so ist es. Ne? Das ist wie gesagt nicht tiefgründig, aber du wirst einen guten Abend haben. Es wird auch viel getanzt. Das Ensemble macht, finde ich, erstaunlich wenig. Also es gibt wenig so kleinere Rollen, sondern es gibt diese 8 großen Rollen oder wie viele das sind. Und das Ensemble tanzt einfach die ganze Zeit viel rum und spielt vielleicht mal, weiß ich nicht, sagt einen Satz rein. Gibt eine kleine Pre-Show, wo die schon auf der Bühne sind. Und was ich finde auch sehr sehenswert an dem Stück ist das Kostüm. weil das genau diesen Charme wiedergibt, den wir hier haben. Wir haben eine sehr, sehr alte Geschichte, Romeo und Julia, verwoben mit moderner Popmusik.
Das
und
war ein genau, richtig cooles Kostüm, daran erinnere ich mich gerade.
Genau so sieht dieses Kostüm aus. Du hast zum Beispiel diese mittelalterlichen Hüte oder so Puffärmel, wie sie Henry der Achte oder wie auch immer Heinrich der Achte getragen hat. Aber die sind dann in Glitzerpink aus Leder. Und dann tragen sie alle diese weißen Tennissocken und weiße Sneaker, die es jetzt gibt, aber obenrum dann eben so eine Corsage, wie es im Mittelalter zu Shakespeares Zeiten üblich war.
Stimmt, Julia hatte so eine Leder-Hotpants, glaube ich, an oder drunter so eine Netzstrumpfhose, aber oben dann so eine Corsage, Mida. So ein Ding. So ein Schnürding.
Also, oder sie hat dann zum Beispiel so eine Sweatjacke, sieht aus wie eine Collegejacke, aber darunter trägt sie eben ihre Corsage. Also es ist super clever verwoben und zeigt auch im Bühnenbild wiederum, ne? Man hat dann so alte Eindrücke und die fahren dann mit einer Kutsche nach Paris. Aber es steht halt trotzdem die Jukebox auf der Bühne und wir sind in einer Disco mit Disco-Kugel, an der sich Julia irgendwann runterhangen lässt und William Shakespeare ist der DJ. Aber es ist ein Mitternachtsball und das Cembalo steht in der Ecke. Also es ist super witzig einfach gemacht, ja. Und man versteht es. Und ganz selten sind auch Originalzitate aus dem Romeo und Julia-Stück. Und sie gehen auch immer wieder darauf ein, dass Julia erst 14 ist und machen sich eigentlich selbst darüber lustig, dass das ja alles sehr weit hergeholt ist heutzutage. Also das ist sehr sehenswert. Und das Programmheft, ich habe das hier auch, das erläutert auch noch mal, was für Wappen zum Beispiel auf Julias Rücken zu sehen sind und warum die so gewählt wurden und wie viel sich da Gedanken gemacht wurde, kann ich mehr empfehlen als manch anderes Bildband und Programmheft, weil da wirklich ein bisschen was zur Substanz drin steht. Also obwohl die inzwischen recht teuer sind, genieße ich das sehr, es zu lesen.
Vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Texte. Ich habe ja immer oder oft bei Jukebox-Musicals in Deutschland eine Sache, die mich noch mehr nervt, nämlich wenn sie dann auch die Texte ins Deutsche übersetzen mit drin. Das hat mich das letzte Mal zum Beispiel bei Moulin Rouge. Ich habe Moulin Rouge in Köln gesehen und das ist ja auch ein Jukebox-Musical streng genommen. Da gibt es zwar auch Original-Songs drin, aber hauptsächlich ist es ein Jukebox-Musical.
Gibt es in Moulin Rouge Original-Songs?
Come What May und sowas?
Ich glaube, die gab es im Film schon. Bin ich nicht sicher. Es gibt für Und Julia übrigens ein Stück, das Max Martin extra für Julia geschrieben hat, ein Solo. Alle anderen sind bekannte Popsongs.
Auf jeden Fall war es bei Moulin Rouge so, dass sie halt ständig hin und her geswitcht sind zwischen Deutsch und Englisch.
Moulin Rouge ist wirklich das schlechteste Beispiel, finde ich.
Genau, also das würde ich sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. So, aber hier, da haben sie es clever gemacht, weil sie haben immer den so die erste Zeile oder so die ersten paar Sätze haben sie auf Deutsch gesungen.
Ja.
Damit es halt irgendwie storytechnisch gerade Sinn macht.
Storytelling-technisch, genau.
Genau, und dann sind sie ins Englische gewechselt, damit die Leute denken, ah, ich kann mitsingen, ich kenne dieses Lied mit drin. Und das haben sie clever gemacht.
Damit wirbt Stage auch ganz doll, weil es ist oft die Kritik an Jukebox Musicals, genau wie du es gesagt hast, ach, jetzt sind die Lieder auf Deutsch. Zum Beispiel bei Tina Turner war das ganz unpassend, weil es auch viel das Konzert aufgeführt wurde oder gezeigt wurde, wie sie im Tonstudio singt. Gibt keinen Sinn, das auf Deutsch zu übersetzen. Ja. Bei anderen Stücken, wo die wirklich heftigst in die Handlung verwoben sind, gibt es für mich Sinn, für das deutsche Publikum das zu übersetzen, weil die das dem sonst nicht folgen können, so schnell, zumindest ohne Übertitel. Und für Und Julia haben sie jetzt auch so ein bisschen gesagt, wir hören auch auf das, was das Publikum uns zurückmeldet und wir lassen sie auf Englisch. Ich war bei der Pressekonferenz als die ersten, bei der offenen Probe von Und Julia und da wurden die ersten Stücke gezeigt und da waren, wie du sagst, die ersten 2, 3 Verse noch auf Deutsch und da ging ein Mini-Shitstorm in meinen PNs los. Die haben gesagt, das ist alles Englisch und jetzt sind hier doch deutsche Wörter drin. Es sind unter 10%, macht euch keine Sorgen, wenn euch das stört. Es hilft der Geschichte einfach, wie du sagst, den Anschluss zu finden an die Lieder. Nichtsdestotrotz trägt es, finde ich, dazu bei, wenn du nicht Muttersprachler bist auf Englisch, dass man deren Text eben weniger zuhört. Und im Musical ist der Text eigentlich immer wichtig und gehört dazu, entweder welche Emotion oder welche Handlung passiert hier gerade. Und das bleibt damit ein bisschen aus und man verliert sich mehr in diesem, oh, schöne Popmusik, die ich kenne.
Wobei, das finde ich hier gar nicht so wichtig in dem Stück.
Es ist nicht so wichtig, aber für das Genre Musical finde ich, weiß ich nicht, ob das für immer der Weg sein wird. Also ich bin auch fein damit, wenn es wo angebracht übersetzt wird auf Deutsch.
Ja, weiß ich, da bin ich biased, weil ich mag ja generell keine Jukebox-Musicals.
Ja, ich muss sagen, mir hat es, ich finde, wo es besonders clever gelöst ist, ist bei We Will Rock You. Da ist es, finde ich, sogar auf Deutsch fast noch cleverer als im Englischen. Ich habe beides mal gesehen. Da, das ist eine Dystopie und wir haben die regierende Partei und die Rebellen. Und das, was auch verboten ist von den Regierenden, ist eben Rockmusik. Das ist böse und das darf man ja nicht machen. Und die Rebellen singen dann alle Musik von Queen. Und auf Deutsch haben sie das dann auch noch so gemacht, dass die Rebellen auf Englisch singen und die Regierung da, die Killer Queen und so weiter auf Deutsch. Und dann sagen sie, wir dürfen doch nicht auch nicht auf der verbotenen Sprache singen. Und dann haben sie so ein kleines Techtmächte und sagen, doch, lass uns böse sein, lass uns auf Englisch singen. Und dann singen sie diesen nächsten Song auf Englisch und ich habe das zuerst auf Deutsch gesehen und dachte, wie machen sie das denn eigentlich in London? Und dann habe ich es auf Englisch gesehen, das existiert dort einfach nicht. Also die haben quasi einen ganzen Story-Arc noch so mit reingeschrieben. Und deswegen glaube ich, dass man das für jedes Stück einzeln betrachten muss, ob es übersetzt werden soll oder nicht. Und Julia, um zurückzukommen, macht das Spaß, so wie es gelöst ist und es funktioniert.
Ja, Bed of Hell habe ich auch noch nicht gesehen bisher tatsächlich. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ansonsten, ja, läuft immer noch in Hamburg im Operettenhaus. Regie Luke Shepherd. Buch und Texte David West Reed. Kenne ich auch nicht. Max Martin hat die Musik gemacht und die Choreografien sind von Jennifer Weber.
Ich habe übrigens, vielleicht nochmal, das habe ich noch nie verwendet auf meinem Profil, aber ich wurde ja eingeladen von Stage Entertainment zur offenen Probe und da durfte ich mit der Resident Director sprechen und mit dem Musical Director, die also dieses Stück tatsächlich inszeniert haben für Hamburg. Und dann habe ich mal aus Interesse gefragt, den musikalischen Leiter, wie ist das denn, wenn ihr habt jetzt gecastet und ihr probt jetzt, müssen die Leute schon mit, ich kann den Text auswendig und ich kann die Musik zu euch in die Probe kommen und dann stellt ihr das Stück und lernt Choreografien und so weiter? Oder fangt ihr wirklich bei Null an? Und er sagte, nein, wir haben, wie viel sind es, 3 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen, je nachdem. Und die dürfen mit Null kommen. Also wir gehen das ganze Stück musikalisch durch, choreografisch, den Text, wie man das sonst auch erwarten würde, vielleicht vom Schultheater oder so. Und ich fand es mega spannend, weil ich dachte immer, es gibt bestimmt Leute, die sich das vorher schon anschauen, aber ich weiß auch gar nicht, wann die ihr Skript dann bekommen. Und die gehen alles durch. Er sagt, wir brauchen nicht viel Proben, weil die Leute alle so krasse Profis sind, dass es, also wir müssen das meistens 1-2 Mal machen und dann haben die das drauf. Aber dennoch gehen sie alles einzeln mit jedem durch. Ne? Also ich singe den Alt und weiß nicht, wo ich hier lang muss, und die proben mit denen richtig. Und das fand ich total spannend.
Beruhigend.
Zu hören.
Auch.
Beruhigend. Ja, einfach auch so zu verstehen, wie da der Probenprozess aussieht. Also so viel anders ist er gar nicht. Du bist einfach nur unter Profis, die nicht 5-mal wiederholen müssen, sondern jetzt sagst du das einmal und das können die dann.
Ja.
Ich habe auch noch mit der Regie gesprochen. Die hat das auch in Physics schon gearbeitet und ist viel, also sie kommt aus dem West End und hat es dann nach Deutschland gebracht, hat Six schon mal nach Australien gebracht, hat schon Dinge an Broadway transferiert. Also ihre Aufgabe ist quasi immer, solche Großproduktionen woanders hinzubringen. Und habe sie dann gefragt, welches Stück würdest du denn als nächstes gerne mal in Deutschland sehen, was so in London läuft von letztem Jahr? Und eins ihrer Stücke, das sie nannte, war Operation Mincemeat. Also da hatte sie das schon auf dem Schirm, bevor das auch bei den Tonys war, und sagte, das ist einfach gerade in London so ein schönes Stück, was auch einfach original britisches Material ist.
Ey, da gehe ich zum Casting.
Wenn es nach Deutschland kommt. Ich weiß ja nicht, ob sie da irgendeinen Einfluss drauf hat, aber fand es schön, dass sie das genannt hatte. Und das zweite war Two Strangers Carry a Cake Across New York. Ist auch gerade von London nach Amerika, Chicago, glaube ich, transferiert. Super Cast-Recording, einfach mal reinhören mit Sam Tutty. Original Evan Hansen aus London. Richtig, richtig schönes 2-Personen-Stück. Soll richtig gut sein. Das könnte ich mir eher für kleine Produktionen auch in Deutschland vorstellen.
Cool.
Hm.
Ja. Ich muss sagen, heute war ich so ein bisschen der Anti-Schlumpf. Aber ich verspreche euch, ich bin nicht so ein Anti-Typ, ja?
Aber das, also das ist ja gar nicht so schlimm.
Ich habe nur hohe Ansprüche.
Übrigens ist jetzt der erste Castwechsel und Julia gewesen. Ricardo Greco spielt jetzt den Shakespeare. Und meine Herren, ich hatte schon viel Gutes gehört, aber er hat so unfassbar gut gespielt. Ich war restlos begeistert von ihm.
Also du warst schon öfter drin jetzt?
Ich war jetzt zweimal drin und gehe jetzt nochmal zum dritten Mal. Und ich bin so mutig, ich gehe bestimmt um viertes Mal.
Ja, Leute, das ist ein Qualitätskriterium. Ja, also wenn ihr hin wollt, dann es lohnt sich offenbar. Vertraut dem Geschmack der Jana.
Genau, wenn ihr das mögt. So. Aber ja. Ich hatte einmal eine Person, die hat auch gesagt, sie meinte das Ganze, also es gibt natürlich May als Charakter, eine non-binäre Person. Und da, ich finde, super viel wird nicht drauf eingegangen. Es wird einmal gesagt, die Pronomen können dir doch egal sein. Und dann ist diese May eben mit einem Mann später zusammen. Aber sonst ist es gar nicht so super woke, fand ich. Und jemand sagte mal zu mir, das ist halt alles so weit weg von mir. Ich konnte mich nicht so gut damit identifizieren. Aber wir haben noch Lance und die Amme, die sind ein Paar. Wir haben Anne und William, die sind ein Paar. Wir haben Julia und Romeo, die auch die ganze Zeit eine heterosexuelle Liebelei haben, wo ich so denke, wow, da gibt es jetzt eine von fünf Beziehungen, die queer ist und du sagst, ich kann mich nicht mehr mit dem Stück identifizieren. So schlimm ist es nicht. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Das ist einfach sehr empowernd.
Ja, haben wir noch was über das Stück, was noch erzählenswert ist? So, viel geredet heute.
Ist auch immer sehr divers besetzt, also im Sinne von nicht nur Gendernormen werden alle repräsentiert, sondern auch einfach Hautfarben, also People of Color, BIPOC ist viel zu sehen. Es ist also komplett egal, wie die Cast aussieht, weil es immer weil du als Schauspielerin dienst und das Ensemble, das ja auch da ist, hat alles Namen aus der Original-Company von William Shakespeare, soweit ich weiß. Also dann heißt jemand irgendwie im Ensemble, der Name wird nie genannt, aber ich sage, ich bin nicht auf dem Track Woman 3, sondern, weiß ich nicht, Brunhilde, weil Brunhilde hat bei Shakespeare mal in der Original-Company mitgespielt und so sieht man quasi das Ensemble von Shakespeare dieses Stück auch erzählen. Also es sind schon viele kleine Hidden Secrets drin. Ich kann allen empfehlen, mal auf das Nummernschild der Kutsche zu schauen, wenn man da drin ist. Es gibt ein Feuerwerk zwischendurch. Es gibt Bühnenelemente, die sich drehen. Es gibt Dinge, die hochfahren aus dem Boden. Es ist schon auch eine super anspruchsvolle Show, die auf jeden Fall bedient. Eine Sache, eine letzte vielleicht noch, Max. Weißt du, was ein Click-Track ist? Das habe ich mit und Julia gelernt.
Ja.
Erzähl mal.
Ein Click-Track, wird meistens bei Proben benutzt. Das ist, wenn du ein Lied hörst und du hast so ein Metronom mit eingebaut in dem Song drin, damit du halt beim Singen lernen besser auf den Takt achten kannst.
Okay, das meine ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch Click-Track heißt. Ich habe nämlich bei Und Julia gedacht, die tanzen ganz schön viel, das Ensemble, und die klingen überhaupt gar nicht außer Atem. Und dann habe ich die Person, die ich kenne, die da arbeitet, gefragt, ist das Playback? Das ist ja eigentlich nicht so. Die werben ja auch damit, die sind auch alle mikrofoniert. Und es wird mit Click-Tracks aufgeführt und inzwischen wohl auch relativ häufig. Und das bedeutet, dass sie vor der Premiere die Ensemble-Nummern aufgenommen haben und immer mitlaufen während der Show und man quasi einen gemischten Sound im Saal hört, ungefähr 80% Click-Track, also aufgenommenes, und 20%, was live im Saal gesungen wird vom Ensemble. Das wird so gemischt, dass du eben dieses außer Atem sein, nicht hörst. Und ich sehe den große Falte zwischen deinen beiden Augenbrauen und ich finde es genauso. Ich war so
relativ enttäuscht. Das enttäuscht mich gerade massiv.
Mich hat es auch an dem Abend voll enttäuscht, weil man sieht die Leute auch singen, aber jetzt, wo ich es wusste, habe ich irgendwie, ich saß recht weit vorne, auch ein bisschen gemerkt, ach, die singen nicht so aus voller Kehle, weil die eben auf andere Dinge beschäftigt sind und die singen zwar mit, aber nicht auf 100%. Und es ist bei MJ, ist es einer Freundin auch aufgefallen, also habe das Gefühl, es etabliert sich jetzt gerade für Großproduktionen.
Das erklärt, warum sowohl bei MJ als auch bei und Julia der Sound so fett klang.
Absolut.
Also es klingt wirklich geil, aber das finde ich gerade so scheiße. dass ich dafür nachträglich Punkte abziehen werde.
Oh, das ist meine Aussage. Also es, genau, es ist nicht auf, ich möchte so ein bisschen in Schutz nehmen, sagen, es ist nicht bei, alles kommt vom Band der Gesang, aber wird halt gemischt mit einem Band. Und das finde ich, ja, finde ich schade. Ich würde es gerne mal den Vergleich hören, wie es ohne Clicktrack klingt, um dann zu wissen, ob es sich lohnt oder ob ich es wirklich raushöre. Max ändert gerade schon an seiner Tabelle rum. Der hat ja große Aufruhr im Hause. das habe ich leider nicht mit Udo Julia lernen
Da muss
müssen.
Ich sagen, bei so einer großen professionellen Produktion voller Profis, da erwarte ich, dass die gleichzeitig krass tanzen und singen.
Denke ich auch. Wenn sie es nicht können, dann erwarte ich, dass sie drei SängerInnen anstellen und hinter die Bühne stellen, die mit dem Orchester als
oder
Chor
das.
Singen.
Ja.
So, es gibt ja andere Lösungen dafür.
Playback unterzuschmuggeln, das finde ich richtig scheiße. Sag ich, wie es ist. Stage,
ja,
wenn,
wenn
ihr das hört.
Playback.
Wenn ihr das hört, liebe Stage.
Da kann die Stage nichts für. Das ist die Lizenz. Die kaufen ja die Lizenz und müssen das Stück so aufführen, wie es von den Original-Creatern lizenziert wird.
Liebe Original-Creator, der ja alle unseren Podcast hört. Ja? Lass den Scheiß.
Ja.
Bei Cats singen sie auch live und da tanzen sie noch krasser.
Ja, ich denke mir auch. Also,
das wäre unser nächstes Thema. Fürs nächste Mal.
Cats? Also auf jeden Fall bin ich gespannt, wo die Reise hingeht damit. Das müssen wir mal beobachten und immer versuchen rauszuhören. Aber ihr werdet trotzdem einen guten Abend haben. Aber das würde ich noch loswerden.
Ja, gut, dass du es gesagt hast. Ich finde das, ich freue mich gerade, dass ich das jetzt weiß. Das hat gerade nochmal 5 Minuspunkte gegeben.
Wow.
So scheiße finde ich das.
Ja.
Wie gesagt, heute bin ich ein bisschen der Anti-Typ, ja?
Das ist okay.
Aber eigentlich bin ich ganz lieb. Ich schwör's. Alright. Da haben wir heute viele spannende Themen gehabt, über die wir gesprochen haben. Wir haben über die Tonys gesprochen, wir haben über und Julia gesprochen, wir haben über Kein Pardon gesprochen, wir haben über Bökendorf gesprochen, wer kennt es nicht? Ja. Und ich würde sagen, damit neigt sich unsere heutige Folge auch schon dem Ende entgegen, oder?
Jetzt sind wir 90 Minuten dabei, das ist eine gute Länge, ja.
Wir sind 90 Minuten,
sind
90 Minuten
dabei? Ich weiß nicht, wir sind über eine Stunde dabei. Ich weiß, das
kurz nach 8 haben wir angefangen, ist es 9:30 zu diesem Zeitpunkt, von daher, ja, kommt ungefähr hin. Ein ganz kleiner Einwurf noch in eigener Sache. Wir haben ja letztes Mal davon berichtet, dass wir den Hamburger Musical-Verein gegründet haben. Wenn ihr euch im Großraum Hamburg befindet und mal Bock habt, bei so einer Produktion selber mitzumachen, dann sucht auf Instagram doch mal nach Hamburger Musical-Verein und werdet gerne Mitglied. Das nur kurz eingeschoben noch in eigener Sache. Und wir werden natürlich unseren Aufruf vom letzten Mal hier nochmal wiederholen. Wenn ihr selber in einem Amateurverein seid, egal wo der sich befindet, und ihr würdet gerne ein bisschen auf euch aufmerksam machen, dann schreibt uns doch gerne auf unserem Instagram-Account Musical Masterclass und erzählt euch ein bisschen, was ihr macht. Und vielleicht kommt ihr dann in der nächsten Folge vor.
Genau, wir veröffentlichen immer am letzten Sonntag im Monat, dementsprechend rechtzeitig dran sein.
Genau. Haben wir schon das Thema für die nächste Folge? Wir hatten
wir
mal
haben
Spaß
keine
über Cats gesprochen.
Ensemble-Nummern, die knallen, könnten wir immer noch machen.
Stimmt, Ensemble-Nummern, die knallen, haben wir gesprochen. Cats hatten wir gesprochen. Wir hatten noch Ideen, dass wir... Jetzt habe ich wieder vergessen.
Ich weiß nicht. Ideen haben wir genug.
Ideen haben wir genug. Ja, also da werden uns die Themen auch niemals ausgehen.
Wir schauen The Prom im August. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir dazu eine Folge machen.
Stimmt, wir können mal kurz gucken, was wir alles sehen noch bis zur nächsten Folge.
Ich bin am Samstag in Amsterdam zu Hadestown.
Oh. Auf Niederländisch?
Auf Englisch. Sie führt auf Englisch auf.
Schade. Das wäre ja mal lustig.
Ja, das war jetzt auch mein Grund, endlich mal nach Amsterdam für ein Musical zu fahren.
Da musst du nächstes Mal berichten, da haben wir auch eine Folge drüber. Ich glaube, die 5. Folge, die wir gemacht haben, ging ja um Hadestown. So, und ich bin, ich bin am 1. Augustwochenende bin ich in Thun.
Ach ja, der Glöckner.
Und schauen wir den Glöckner an.
Oh, ich bin gespannt.
Bisher das von mir am besten bewertetste Musical war in der Wiener Fassung. Mit sage und schreibe, wo habe ich es denn? Glöckner, 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 Glöckner. Wenn man es sucht, ist es nicht da.
Mit den meisten Punkten, die du jemals vergeben hast,
Ah,
ne?
hier ist es, hier ist es. Mit einer Objektivwertung von 90 und einer Subjektivwertung von 96. Bin ich mal
Und
gespannt, wie
110 ist das Maximum.
110 ist das theoretische Maximum, genau. Das
Ja.
wäre also in allen Kategorien eine 10 plus nochmal 10 Bonuspunkte. Dann schaue ich bis zum nächsten Mal. Genau, The Prom, da bist du auch mit dabei, ne? Und dann ja auch gar nicht mehr so viel, weil danach bin ich erstmal eine Weile im Urlaub. Da
Bei dir
freue ich
gegönnt.
mich auch schon, da freue ich mich drauf. Oh, und, und. Nee, doch, ist doch noch einiges dabei. Ich unterbreche meinen Urlaub nämlich noch für eine kleine Musicalreise nach Fulda. Und dort schaue ich, glaube ich, sogar zwei Stücke. Eins in Fulda und eins in der Stadt, die ganz in der Nähe ist. Tut mir leid, dass es gerade so lange dauert, aber ich habe mich nicht damit gerechnet. Genau. Doch, nee, doch noch eins. Robin Hood. Schaue ich mir
Jetzt ist auch die Päpstin oder
in
Robin Hood
Fulda.
geschätzt. Ja, ich
Also
bin
auch eine.
gespannt, was du zu berichten hast, Max.
Ja, ich auch. Vor allem auf den Glöckner
Vielen
freue
Dank
ich
für
mich
diese
massiv.
schöne Folge.
Gleichfalls, gleichfalls. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns gerne auf Insta. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bewertet diesen Podcast gerne auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast gerade hört, ob es Spotify ist oder Apple Podcasts oder wo auch immer. Wenn ihr all euren Freunden noch nicht befohlen habt, diesen Podcast zu hören, dann ist das jetzt auch die perfekte Gelegenheit dazu. Und ansonsten würde ich mal sagen, wünschen wir euch bis zum nächsten
Schließen wir
Monat.
mit dem Jingle?
Wir schließen natürlich mit dem Jingle.
Juhu!
Alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Dann.
Musical Masterclass.